Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Wenn es schwierig wird, einfach mal die Hand halten sonst. Ich bin nicht ganz so auf der Matte, wie ich gerne wäre. Seien Sie herzlich begrüßt zu diesem Thema Jesus begegnet einem Gerechten. Und ich möchte mit drei für mich spannenden Fragen beginnen. Was ist gerecht? Wer ist gerecht? Und wie begegnet Jesus gerechten Menschen? Aber bevor wir in die Fragen eintauchen, erstmal generell die Frage, auch von Ihnen aus gedacht, geht es denn überhaupt gerecht zu im Leben? Wenn wir in die Schule gehen und Schülerinnen und Schüler fragen, dann sagen die durch die Bank weg, nein, überhaupt nicht. Selbst der Rallye-Lehrer noch hat seine Schätzle und seinen Buhmann. Und wenn wir auf uns selber sehen, wir haben ja alle ein unglaublich feines Gespür für Gerechtigkeit, wenn es uns selber betrifft. Man sagt, dass im Gehirn, im Schmerzzentrum, es genauso feuert, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, als hätte uns einer jemand mitten ins Gesicht geschlagen. Geht es im Leben gerecht zu? Viele machen ein Leben lang den Buckel krumm. Hier sitzen viele von denen, die schuften und geschuftet haben und jetzt leben sie von einer minimalen Rente in Altersarmut. Manche sterben mit 50, 60 weg. Millionen sollen es sein, die nachts nicht schlafen können. Viele vor Gram. Und wenn wir natürlich an das Elend der geschundenen Menschen denken, in Katastrophen, in Kriegsgebieten, nein, das Leben ist ungerecht. Schon als Student hat ein Freund von mir mal ein Bibelzitat missbraucht und gesagt, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird genommen, was er hat. Und Gott, der liebende Gott, ist er gerecht? Wenigstens er. Es ist die schwierigste und bedrängendste aller Fragen. Wir dürfen sie stellen. Wir haben sie schon häufiger thematisiert, die sogenannte Theodizee-Frage. Wir fragen so, weil wir das wurmende Gefühl haben, dass selbst Gott nicht gerecht ist. Wie kann er zulassen, dass unschuldige Kinder leiden und getötet werden? Wie jetzt wieder, ich brauche es ja gar nicht aufzählen, durch diese Terrorakte, zuletzt in München. Oder was ist mit den 3 Millionen Kindern, die jedes Jahr an Hunger und Unterernährung sterben? Das sind 340 jetzt, während wir diesen Gottesdienst feiern. Jedes tote Kind ist eines zu viel. Drehen wir die Frage um. Vielleicht bringt uns das weiter. Bist du denn gerecht? Tust du das Rechte? Trittst du ein für? Hast du ein Patenkind in der dritten Welt? Das kostet nicht viel, das kannst du dir leisten. Was ist Gerechtigkeit? Wer ist gerecht? Spannende Fragen. In diesem Gottesdienst denken wir nun aber weniger über die soziale Gerechtigkeit nach, auch nicht über die Justizgerechtigkeit, was gilt vor dem Gesetz, sondern wir fragen noch tiefer und steiler, was gilt denn vor Gott als gerecht? Welche Gerechtigkeit erwartet Gott? Um das zu erfahren, müssen wir die Bibel, müssen wir Jesus befragen. Und dann bekommen wir recht schnell, tut mir leid, dass ich so anfange, recht schnell drei harte, krasse Antworten. Die erste lautet, wir können das gar nicht beurteilen, was vor Gott gerecht ist. Wir sind so in uns befangen, wir kreiseln wie ein bunter Kreisel um uns herum und unser Gefühl geht ja immer nur, was ist für mich gerecht? Nein, das können wir nicht sagen, was vor Gott gilt. Aber diesen Maßstab gibt es. Er begegnet uns auf jeder Seite der Bibel und dort heißt es ganz unverblümt und klar, Gott ist gerecht. Auch wenn wir das oft nicht oder noch nicht nachvollziehen können und auch wenn viele offene Fragen bleiben, es ist gesetzt, Gott ist gerecht. Er bestimmt, was und wer gerecht ist und was nicht. Und dann fügt die Bibel als zweite harte Antwort hinzu, vor dem gerechten Gott ist kein Mensch gerecht. Alle menschliche Gerechtigkeit ist vor ihm wie ein Nichts. Auch das weiß die Bibel auf jeder Seite. Wie sagt es der Wochenspruch für die kommende Woche? Hat ihn jemand gelesen heute Morgen? Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und nun schauen wir heute und in dieser gesamten Impulsereihe ganz besonders auf Jesus. Was sagt er zum Thema Gerechtigkeit? Wie begegnet Jesus gerechten Menschen? Und da hören wir von ihm die dritte harte Antwort. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, im Himmel ist viel mehr Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und als ob das nicht reichte, fügt er noch hinzu, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Drei harte, klare Sätze zum Einstieg. Jesus begegnet vielen Menschen, Männern, Frauen, Kindern, Outcasts, Honoratioren, einfachen Landarbeitern, Armen, Kranken, Sklaven und auch gerechten Menschen, also solchen, die sich selbst für gerecht halten und einigen, die tatsächlich alles richtig machen. Und von einer solchen Begegnung erzählt das Johannesevangelium in Kapitel 3 hören wir hin.
Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates, einer von 70 Männern, die über die wichtigsten religiösen Fragen urteilten. Der kam eines Nachts zu Jesus, um sich mit ihm zu unterhalten.
Jesus, es ist eindeutig, dass du von Gott als Lehrer zu uns gesandt wurdest. Nicht nur, was du sagst, nein, auch was du tust, ist außerordentlich. Niemand könnte die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott nicht hinter ihm stünde.
Nikodemus, du achtest auf Wunder, du wiegst Worte. Ich sage dir jetzt, worauf es wirklich ankommt. Du kannst von dir aus mit all deinem menschlichen Streben, Tun und Denken nichts von der Wirklichkeit Gottes erkennen. Erst wenn du von Grund auf neu wirst, durch eine Neugeburt, kannst du etwas von Gottes Reich sehen und erleben.
Das verstehe ich nicht. Eine Neugeburt? Wie kann ich neu geboren werden? Ich bin jetzt über 40 Jahre alt. Ich kann noch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen.
Nein, ganz bestimmt nicht. Nikodemus, du musst durch Gottes Geist neu geboren werden. Wenn er dich erfüllt, geschieht das. Ein Mensch kann durch die Hinwendung zu Gott, durch die Taufe und durch den Heiligen Geist neu gemacht werden. Nur so ist der Weg in Gottes Reich offen. Menschen können nur Menschliches hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, der bekommt neues Leben. Deshalb sage ich dir, du musst neu geboren werden.
Tut mir leid, Jesus, ich verstehe das nicht. Wie soll das nur vor sich gehen?
Nikodemus, du bist studierter Theologe, ein anerkannter Lehrer in Israel und du verstehst das nicht? Ja, ich versichere dir, nur Gott kann dir das schenken. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer an den Sohn glaubt, der erlebt die neue Geburt. Das alles bewirkt der Heilige Geist.
Bevor wir gleich wieder zu Nikodemus zurückkehren, eine Vorbemerkung für alle Impulse in diesem Jahr zum Thema Jesus begegnet. Es gibt nämlich ein untrügliches Kennzeichen für alle Begegnungen mit Jesus. Dies können wir selbst heute zum Kriterium machen, was passiert, wenn wir Jesus begegnen oder er uns begegnet. Dieses wird geschehen. Wer ihm begegnet, erfährt eine unglaubliche Zuwendung. Eine Liebe und Zuwendung, wie er sie zuvor noch nie erlebt hat. Und gleichzeitig erlebt er in dieser Begegnung eine Klarheit und Wahrheit, wie er sie auch noch nie zuvor erlebt hat. Beides kommt in einer Begegnung mit Jesus zusammen. Volle Zuwendung, ich bin ganz bei dir. Und alle Wahrheit liegt auf dem Tisch. Jesus erkennt uns durch und durch und er sieht und benennt die wunden Punkte. Er nennt Sünde beim Namen. Aber er distanziert sich nicht von uns. Er hält zu uns. Während alle anderen Menschen, wenn sie uns besser kennenlernten und hinter die Kulissen schauten, irgendwann sich vom Acker machten, Jesus bleibt. Willst du das? Und nun begegnet Jesus Nikodemus. Nikodemus ist der Prototyp eines frommen, eines gerechten Menschen. Er ist ein supergerechter. Was macht er? Er macht nichts anderes. Den ganzen Tag über macht er nur eines als Schriften studieren. Die Tora liest er, dann liest er die Schriften der Rabbinen. Und er hat nur ein Anliegen, er möchte, dass alle Gebote und Verbote der Tora, das sind insgesamt 613, dass die in jedem Fall bewahrt, beachtet werden. Nun muss man wissen, dass es ab der Zeit um Esra, als der Tempel wieder erneuert wurde im 6. Jahrhundert, dass es da eine rabbinische zusätzliche Auslegung für die Tora gab und die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, die kennen alle Gebote und noch die Schutzzäune um die Gebote herum und haben nicht nur die Tora als heilig angesehen, sondern auch noch die Schutzzäune. Jetzt mache ich ein Beispiel. Steht ziemlich aus dem Zusammenhang, dreimal das kleine Sätzchen in der Tora, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Was macht Nikodemus. Ich habe ein bisschen du kannst eins weiter sogar noch gehen. Ich habe ein bisschen mein Konzept verlassen. Genau. Was macht man aus diesem kleinen Sätzchen, damit ja nicht also ein Lämpchen in der Milch seiner Mutter gekocht wird? Das ist eigentlich ein gutes Gebot, weil es auch Tierschutz bedeutet. Es wäre tierverachtend, einer Schafsmutter das Lämmchen wegzunehmen und es dann noch vor ihren Augen zu schlachten und in der Milch der Mutter zu kochen. Das soll nicht sein. Das ist nicht Gottes Wille. Aber was machen jetzt die Rabbinen mit den Schutzzäunen aus diesem Gebot? Sie sagen, unter keinen Umständen, nie und nimmer, auch nicht 1 zu 20 Milliarden, darf Fleisch mit Milch in Berührung kommen. Das heißt, sie trennen vollständig sogar ihre Küchen. Es gibt eine Milchküche mit eigenen Bestecktöpfen, Tellern und es gibt eine Fleischküche mit eigenem, genauso eigenem Equipment. Und niemals wird im selben sogar nur irgendwas zubereitet, damit nicht dieser undenkbare Fall eintreten könnte, dass dieses Gebot missachtet wird. Ein frommer Jude wird nicht einmal einen Hamburger essen, weil auf der Burgerplatte ja noch eine Käsescheibe liegt. Also wäre wieder Milch und Fleisch beieinander. Er beachtet das so streng, weil er nicht möchte, dass nur das kleinste von Gottes Geboten verbrochen wird. Aus menschlicher Sicht also kann man sagen, Nikodemus, diese Gerechtigkeit lässt sich nicht mehr steigern. Der ist perfekt. Man kann nicht frömmer sein, gerechter. Selbst das allerkleinste Fitzelchen an Gebot beachtet er penibel. Ja, und seine Gedanken kreisen bei Tag und Nacht darum, wie eben die Tora eingehalten werden kann. Und nun kommt dieser wunderbare Mensch zu Jesus. In der Nacht. Heimlich. Es treibt ihn persönliche Neugierde. Er will Jesus begegnen. Auch schön, dass Jesus das zulässt. Willst du ihm begegnen? Du brauchst nicht warten bis heute Nacht. Ja, Jesus ist offen für das Gespräch, auch in der Nacht. Nikodemus spürt, Jesus lebt eine ganz andere, eine erfrischende Gerechtigkeit. Den bestimmt nicht der Buchstabe des Gesetzes, den treibt die Liebe zu den Menschen. Der stellt die Liebe über den Buchstaben. Aber wie kann er dann von Gott gesegnet sein, wenn er an dieser oder jener Stelle so unbedarft mit den Traditionen der Alten und Weisen umgeht? Nikodemus ist irritiert und er beginnt das Gespräch ganz toll mit einem Kompliment. Jesus, du musst ein von Gott gesegneter und gesandter Rabbi sein, denn sonst könntest du niemals solche Wunder tun. Aber Jesus hört nicht auf Lobhudeleien. Er macht doch kein Gegenkompliment. Warte nicht darauf, dass Jesus jemandem Honig um den Mund schmiert. Er kommt sofort zum Punkt. Nikodemus, deine Bemühungen, dein Tun, dein frommes Sein, deine unentwegte religiöse Action, die bringen dich keinen Millimeter näher an Gott heran. Steil und hart formuliert, du magst ein Supergerechter sein, aber solange dein Leben nicht einen völlig neuen Anfang bekommt, einen anderen Ausgangspunkt, bist und bleibst du auf der falschen Spur. Du lebst an Gott vorbei. Warum? Du lebst aus deiner Kraft. Du lebst für deine Gerechtigkeit. Du baust an deinem Idealbild. Nikodemus, du bist auf dem Holzweg. Wie hart ist das denn? Das gute, das perfekte Leben mit ganzem Ernst in der Spur der Gebote, es soll daneben sein? Ja, Nikodemus, nur ein völliger Neuanfang führt dich auf die Spur der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Neu anfangen? Ich etwa auch? Ja, ich auch. Du brauchst eine geistliche Wiedergeburt. Dein Denken muss vollständig erneuert werden. Und das kannst du nicht selbst bewirken oder erleisten. Das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Woran merke ich denn, ist auch so ein Kriterium, so eine Testfrage, woran merke ich denn, dass das bei mir schon angefangen hat? Dass dieser Geist Gottes in mir wirkt? Auch da sagt die Bibel ganz eindeutig, wenn du Herr Jesus sagen kannst. Jesus, du, Herr, dann ist das ein Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn du persönlich und von ganzem Herzen sagen kannst, Jesus, dir vertraue ich, ich bin dein und du bist mein, dann ist die Wiedergeburt in dir am Wirken. Und wenn dich die Liebe treibt, die Liebe zu Gott und den Menschen. Jetzt kommt auch dieser steile Satz an uns, so wie Jesus ihn Nikodemus damit ihm das vorhält. Er sagt, solange du das nicht erlebst, bleibst du auf einem religiösen Trip. Du kannst sogar theologisch hochgebildet sein. Vielleicht kennen wir, wie Paulus es im Hohenlied und irgendwo in der Bibel steht von Jesus, dass er sagt, ich kenne euch nicht, ich kenne dich nicht. Das ist brutal. Wenn uns die Liebe Gottes nicht treibt, sind wir wie ein rasender, blinkender Kreisel und wie Nikodemus auf dem Holzweg der Selbstgerechtigkeit. Nun ist es brutal, wenn uns aus der Hand gerissen wird, genommen wird, was wir mit ganzer Kraft verfolgt haben, wenn wir trotz aller Bemühungen und Anstrengungen ins Leere laufen. Das ist ein Schock. Darum versteht Nikodemus auch nur Bahnhof. Hä? Wie jetzt? Alles soll vergeblich sein? Ein Holzweg? Eine Neugeburt? Wie soll das gehen? Martin Luther und vor ihm schon Paulus aus Tarsus sind an dieser Frage zerbrochen. Sie wollten es genauso wie Nikodemus mit voller Kraft, aus ganzer Überzeugung, koste es, was es wolle, die Gerechtigkeit darstellen und erreichen, die vor Gott sie auszeichnen sollte. Sie waren Vorzeige, Musterstreber religiöser Gerechtigkeit. Man konnte das nicht toppen. Sie wollten die Besten, die Untadeligsten, die Heiligsten sein und sind kläglich daran gescheitert. Ich sage das Sch-Wort nicht von der Kanzel oder von hier, aber Paulus sagt das Sch-Wort im Rückblick auf sein damaliges Leben. Nachdem er Christus kennengelernt hat, sagt er, das war alles ein Haufen Sch, was ich vorher tat. Kot steht im Griechischen. So steht's da. Und Martin Luther, der die 99 Stufen von Santa Maria hinaufgerutscht ist, sich nachts in seiner Zelle geißelte, im Kloster auf Knien den Boden schrubbte, erkennt, war völliger Unsinn, Idiotie, Blödsinn, Kack. Nochmal zwei harte Sätze. Wir können christlich sein, ohne wiedergeboren zu sein. Das ist tragisch. Und auch tragisch ist, dass wir selbst als wiedergeborene Christen auf den Weg der Selbstgerechtigkeit zurückfallen können. Wenn Sie das Galater, den Galaterbrief mal lesen, heute Mittag bei schönem, bei schlechtem Wetter, nein, wenn es dunkel geworden ist, da ist es passiert. Die sind zurückgefallen auf den Weg der Selbstgerechtigkeit. Ja, wir gehen mit uns kritisch ins Gericht, wir fühlen täglich den Puls, wir wollen auch den letzten Funken Lauheit aus uns herauspeitschen und bleiben am Ende frustriert. Wissen Sie, was das Kennzeichen für die Selbstgerechtigkeit ist? Im Anspiel kam's. Hartherzigkeit, Lieblosigkeit, dass ich verurteile, der da, der ist ja nicht fromm, das ist ja ein Blödmann, dass wir hart werden und unser Herz kalt. Jesus begegnet uns. Das ist so heilsam, das ist so schön. Und er redet nicht um den heißen Brei herum, er macht kein Kompliment. Er fragt dich auf den Kopf zu. Baust du deine eigene Gerechtigkeit? Oder nimmst du die Gerechtigkeit an, die Gott dir schenkt, die ich dir schenke? Das ist die Weggabelung. Du sollst, du darfst Gerechtfertigte, Gerechtfertigter sein. Von ihm gerecht gemacht. Das ist die Mission Jesu. Der einzige und tiefste Sinn des Kreuzes von Golgatha, dass Jesus Christus die Gerechtigkeit erfüllt, die vor Gott gilt. Und von nun an jede und an jeden verschenkt, der sich davon beschenken lassen möchte. Wie nennt man das, sich von Jesus beschenken lassen? Das ist Glaube. Wenn du das Heil aus deiner Kraft schaffen könntest, wäre Christus umsonst gestorben. Ich fand das Anspiel so schön, wie im Licht dieser Barmherzigkeit Gottes diese selbstgerechte Frau, ich lüge nie, bei mir weißt du immer, woran du bist, wie sie ganz langsam erkennt, wie ihr ganzes Leben verstrickt ist in Lüge und wie sie dieses Erbarmen Gottes ergreift. Schlussgedanke, wie sieht denn die neue Gerechtigkeit aus? Die Gerechtigkeit, die mir geschenkt wird, die ich im Glauben bekomme. Es ist interessant, wer die Neugeburt im Glauben erlebt, der tut interessanterweise dasselbe Gute wie zuvor auf dem Weg der Selbstgerechtigkeit. Man kann das manchmal gar nicht unterscheiden nach außen. Ja, ich würde behaupten, die geschenkte Gerechtigkeit, die tut erst recht viel Gutes. Und viel mehr als je zuvor, tags und nachts und auch im Sommer. Aber ich sehe dabei nicht mehr auf mich. Ich führe nicht mehr Buch über die eigenen guten Handlungen. Wahre Gerechtigkeit, die aus dieser fremden Gerechtigkeit lebt, die vergisst sich. Sie hat eine ganz andere Blickrichtung als das eigene Leben. Sie lebt aus der Dankbarkeit, aus der Liebe heraus. Das war ja das Problem des älteren Sohnes vom Vater mit den beiden Söhnen. Der hat ja alles richtig gemacht, der Ältere. Er hat ja seine Pflichten erfüllt, bis zum Anschlag perfekt abgeliefert. Aber er blieb in sich gefangen. Er war ein Buchhalter seiner eigenen Guttaten. Wahre Gerechtigkeit sieht immer auf Jesus und dankt dafür, dass er unser Leben umgibt mit seiner Liebe, seinem Geist und seiner Vergebung. Weiß jemand, wie es mit Nikodemus weiterging nach jener Begegnung mit Jesus? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, was mit Paulus und mit Luther geschah, als sie Jesus begegneten. Luther kann es beschreiben als: Die Türen zum Paradies haben sich geöffnet. Ich habe eine Last von mir genommen. Ich bin so frei. Ich kann heiter und fröhlich sein. Ja, ich kann durchatmen. Gott verschenkt seine Gerechtigkeit an mich. Er macht gerecht. Möchte zusammenfassen? Oder vor Gott nicht ausreicht. Du kannst dich auf deine Gerechtigkeit vor Gott nicht berufen. Vergiss es. Jesus nimmt uns unsere Gerechtigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit weg. Das ist schmerzhaft. Das ist ein Grund, warum viele nicht Christen werden wollen. Ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Doch, das musst du, sonst kannst du nicht Christ sein. Und er beschenkt uns mit neuer, mit seiner Gerechtigkeit. Und dem, der ohne eigene Gerechtigkeit kommt, aber glaubt, der ist gerechtfertigt. Wir stehen jetzt an einer Weggabelung. Baue ich meine eigene Gerechtigkeit? Oder nehme ich an, was Jesus mir schenkt? Ja, Jesus, du sollst meine Gerechtigkeit sein. Ja, Jesus, dir befehle ich mein Leben, mein Denken, mein Tun an. Führe du mich und gebrauche mich. Amen.